Ja, es wurde schon gesagt, dass wir über das Thema Zeugnis und Verfolgung etwas hören werden. Zwischen Gottesdienst und Mittagessen werde ich ein bisschen ausführlicher über die Türkei und über unsere Arbeit dort berichten. Aber ich möchte nur kurz zum Thema zugehörig als Einleitung sagen. Wie schon gesagt wurde, wir leben und arbeiten seit rund 12 Jahren in der Türkei. Ich bin immer darauf aus, keinen falschen Eindruck zu erwecken. Manche Leute denken hier, als Christ in der Türkei wird man sofort umgebracht auf offener Straße und man darf überhaupt nichts sagen und die Christen treffen sich nur heimlich. Das ist nicht so. Es gibt Länder, die viel schwieriger sind als die Türkei. Das möchte ich immer der Ehrlichkeit halber dazu sagen. Aber vor einigen Jahren haben wir doch ganz konkret auch Verfolgung erlebt. Meine Frau ist Türkin aus einem sehr missionsgeschichtlichen Ort, Antiochien, wo Paulus und Barnabas ihre Missionsreisen begonnen haben. Sie kommt von einer orthodoxen Familie, ist dann später aber zum lebendigen Glauben gekommen und wir haben uns vor 20 Jahren in Izmir kennengelernt, haben dann in Deutschland unter Türken gearbeitet mit dem Orientdienst, falls das jemand was sagt, und sind dann 2001 wieder in die Türkei gegangen. Und die Schwester meiner Frau, die auch zum Glauben gekommen ist, hat einen Türken geheiratet, der aus dem Islam heraus, aus einer sehr stark muslimischen Familie zu Jesus gefunden hat, Necati Aydın. Und er ist vor fast 7 Jahren zusammen mit 2 anderen Christen schrecklich umgebracht worden in Malatya in der Türkei. Das haben vielleicht einige damals gehört. Also der eine war dann mein Schwager sozusagen. Der andere, der Deutsche Tilman Geske, war Mitstudent von mir an der FETA oder STH in Basel. Und der dritte, der Uğur Yüksel, ein anderer türkischer Gläubiger, war, als er ganz frisch gläubig war, in unserer kleinen Gemeinde in İzmit gewesen. Das ist sehr weit von Malatya entfernt. Habe jetzt leider keine Türkei-Karte. Aber nur für einige Monate, aber wir kannten ihn auch. Von daher hat uns das sehr betroffen. Und dann haben die Mörder auch noch der Polizei gesagt, die wurden alle geschnappt. Und die haben der Polizei dann gesagt, eigentlich wollten wir auch nach İzmit fahren und den Wolfgang auch noch umbringen. Und dann hat die Polizei mir dann so eine Leibwache gegeben und so. Also von daher waren wir da sehr betroffen. Interessanterweise, über Thomas Schirmacher habe ich gerade in der Zeit ein Buch vom Englischen aufs Deutsche übersetzt. Das habe ich auch gleich da hinten ausgelegt, Im Schatten des Kreuzes, eine Theologie der Verfolgung. Ein Buch, was sehr tief biblisch untersucht, was ist das Verfolgung und so, und aufzeigt, dass von 1. Mose bis Offenbarung ganz buchstäblich die Bibel voll ist von diesem Thema. Und das hat Gott irgendwie so geführt, dass ich mich damit gerade beschäftigt habe, als das dann mich persönlich so betroffen hat. Ich habe später auch ein Buch geschrieben, die Lebensgeschichte meines Schwagers, mein Schwager, ein Märtyrer, haben vielleicht manche auch schon gelesen, aber ich habe so ein paar dahingelegt. Für 9,90 Euro kann man das gerne mitnehmen, wer das noch nicht gelesen hat. Wo ich nicht nur die Lebensgeschichte meines Schwagers geschrieben habe, sondern damit verbunden ein Teil unserer Erfahrungen, zum Teil auch Gemeinde Jesu in der Türkei. Was das bedeutet als Moslem, besonders als bekehrter Moslem, der zu Jesus gekommen ist, in der Türkei zu leben, was das von der Familie her, von der Arbeitsstelle und so weiter bedeutet. Also ich bin überzeugt, dass wir als Gemeinde Jesu in Deutschland eine besondere Verantwortung für die Türkei haben. Das muss ich auch gleich hier noch sagen, bevor ich ins eigentliche Thema einsteige. Es gibt, soweit ich weiß, nirgends so viele Türken außerhalb der Türkei wie in Deutschland. Das hat Gott nicht umsonst so gemacht. Ich kenne auch einige Türken, die hier zum Glauben an Jesus gekommen sind. Wir haben ja auch im Rhein-Main-Gebiet 6 Jahre unter Türken gearbeitet. Zweitens haben wir als Deutsche immer noch eine ganz gute Position in der Türkei. Da gibt es immer noch Leute, die sagen, ja, wir waren ja Verbündete im Ersten Weltkrieg und so. Und die Engländer waren die Bösen. Also nichts jetzt gegen Wales und so. Also ob man das jetzt mag oder nicht, aber man hat einen gewissen Zugang. Man trifft immer wieder Leute, die mal früher als Arbeiter in Deutschland waren und die meisten, die ich getroffen habe, damals gute Erfahrungen gemacht haben und jetzt sich freuen, mal mit einem Deutschen sich zu treffen. Aber drittens denke ich, durch dieses Geschehnisse, dass 2 Türken und 1 Deutscher, ich sage das mal gleich so, die Ehre gehabt haben, für Jesus in den Tod zu gehen, sind wir besonders verbunden. Und haben wir als Gemeinde Jesu eine besondere Verantwortung zum Gebet für die Türken in Deutschland und auch für die Türkei. besonders geistlich, diese Sachen vor den Herrn zu bringen und ihn zu fragen, was wir persönlich tun können. Aber ausgehend von diesem Hintergrund möchte ich über das Thema Zeugnis und Verfolgung etwas sagen. Ich denke, das gehört zusammen. Wir sind ja als Zeugen Jesu in der Türkei. Jeder von euch, der Christus kennt, ist als Zeuge Jesu in Bonn oder Bad Godesberg oder wo auch immer. Und wir sehen in der Bibel, das gehört zusammen irgendwie. Letzten Herbst hatte ich die Gelegenheit, an einem großen Kongress über Christenverfolgung in, wie hieß das, Schwäbisch Gmünd teilzunehmen. Es war sehr interessant. Besonders wertvoll war dabei auch die Teilnahme von Christen aus Ländern, die ganz extrem Verfolgung erleben. Und ich merke immer, das hilft uns, unsere so stark gemütlich wohlhabende Perspektive auf die Welt und auf das Leiden korrigieren zu lassen. Und besonders eindrücklich war für mich ein ganz kurzer Dialog. Da war ein Pastor aus dem Sudan, aus dem Nordsudan, wo es jetzt für Christen sehr schwer ist, auf dem Podium und wurde interviewt. So ein ganz fröhlicher Mensch, trotz dem, was er erlebt hat. Und da fragte ihn der Moderator, bringt ihr nicht die Menschen, die ihr in solchen Ländern zu Christus führt, in große körperliche und psychische Schwierigkeiten, dass sie plötzlich verfolgt sind, dass sie von ihrer Familie ausgestoßen werden? Und der Pastor lächelte und sagte, wir wissen, dass wir leiden werden, aber der Himmel ist wunderbar. Und dann hat er vorher über einen erzählt, der gestorben ist für Jesus, und sagte, Bruder Ahmed war glücklich, als er starb. Dachte, wir denken so, wie kann man einigermaßen ein schönes Leben haben und so, und diese andere Perspektive. Und dann wurde er zurückgefragt, heißt das, wir Christen im Westen sind zu sehr auf das Diesseits, also auf die Welt ausgerichtet? Der Pastor, ich liebe Deutschland, Sie haben mir ein Einjahresvisum gegeben. Aber der Himmel wird schön sein, viel schöner noch als Deutschland. Das kann ich euch auch sagen, der Himmel wird noch schöner als Deutschland sein. Auch wenn wir dankbar sein können für das, was wir hier haben. Verstehen Sie, wir sehen manchmal die Welt ganz anders. Wie können wir einigermaßen gut durchkommen? Beschäftigen uns mit unseren Seelen, was ja auch richtig ist, mit inneren Wunden und so weiter. Und dieser Pastor sagt, ich freue mich auf den Himmel. An diesem Kongress hat dann auch noch Ulrich Parzani eine sehr eindrückliche Andacht über eben dieses Thema Zeugnis und Verfolgung gehalten. Aus dieser Predigt werde ich auch einiges nehmen. Er wird mir das verzeihen, weil das was Gutes ist. Also wie hängt unser Zeugnis für Jesus und Verfolgung zusammen? Wir kennen sicher alle diesen bekannten Vers aus Apostelgeschichte 1, Vers 8, wo Jesus seinen Jüngern nach seiner Auferstehung und kurz vor seiner Himmelfahrt sagt, warum sie eigentlich noch auf der Erde bleiben sollen, wenn denn der Himmel so schön ist. Weil sie gefragt haben, wann kommt denn jetzt das Reich Gottes, wann wird das Reich Israel aufgerichtet und so weiter. Und dann sagt Jesus ihnen, ihr werdet hier warten und ihr wisst nicht, wann Christus wiederkommt, wann ich kommen werde, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Enden der Erde. Ich möchte mal kurz beten. Herr Jesus, lehre uns, deine Zeugen zu sein, so wie du die Jünger damals gelehrt hast. Ich danke dir, dass du da bist. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Amen. Also er sagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Dazu sind wir da, Zeugen Jesu zu sein. Das gilt nicht nur in der Türkei oder für Missionare, sondern für jeden von uns. Was muss ein Zeuge tun? Ein Zeuge muss weitergeben, was er weiß und sagen, was ihm aufgetragen ist. Also Zeuge kann vor Gericht sein, aber es geht doch darum, sozusagen ein Botschafter zu sein, der eine bestimmte Nachricht hat, die er einfach weitergeben soll. Und das ist wichtig, er muss es tun ohne Abstriche, und egal, welche Konsequenzen das hat, das heißt Zeuge sein. Er muss sich nicht in erster Linie darum kümmern, welche Wirkung sein Zeugnis hat, ob es erfolgreich ist oder nicht, aber er muss seine Botschaft vollständig weitergeben. Aber diese Konsequenzen, die das haben kann, die gehören zum Zeugnis dazu. Also koste es, was es wolle. Diese Haltung, gilt nicht nur für Menschen in Ländern mit Verfolgung, sondern für uns. Das, denke ich, ist der Ausgangspunkt. Und wenn wir dann gucken, welches Wort hier im Griechischen steht, ihr werdet meine Zeugen sein, da steht auf Griechisch Martys, und das ist das Wort, von dem dann Märtyrer abgeleitet wurde. Also eigentlich sagt Jesus seinen Jüngern, ihr werdet meine Märtyrer sein. Er sagt natürlich nicht, dass wir alle Märtyrer im Sinne von Tod für Jesus sein müssen, aber er sagt, ihr müsst so Zeugen sein, dass es notfalls oder gegebenenfalls auch bedeuten kann, für diese Botschaft zu sterben. Das heißt Zeuge sein. Alles andere ist kein echtes Martys, kein echtes Zeuge sein. Natürlich wusste Jesus auch, dass diese 11 Jünger, die es noch waren, die vor ihm standen, dass 10 von ihnen buchstäblich zu Märtyrer werden würden. Wir lesen vieles in der Bibel, was Jesus seinen Jüngern sagt, so ein bisschen abgeschwächt. Ja, nee, jeder nehme sein Kreuz und trage es und so, und dann denken wir an unsere Probleme, die wir haben. Und das ist auch eingeschlossen. Aber Jesus wusste, diese Männer hier, die werden buchstäblich sterben. Die werden zur Hinrichtung gehen. Und als er ihnen sagt, nehmt euer Kreuz auf euch, dann meinte er das auch. Das sollten wir erstmal ernst nehmen. In Römer 12 heißt es mal, gebt eure Leiber hin als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Und Leiber heißt eben alles von uns. Zeuge sein heißt diese Bereitschaft, alles hinzugeben für Jesus. Ob das nun heißt, dass wir dafür geschlagen werden oder sogar ermordet werden oder nicht, oder vielleicht ausgelacht werden, aber Zeuge sein heißt das. Und deswegen wird Jesus dann in der Offenbarung an anderer Stelle als der wahre, der treue und wahrhaftige Zeuge, der treue und wahrhaftige Märtyrer genannt. Jesus ist der eigentliche Zeuge, der für seine Botschaft bis zur letzten Konsequenz gegangen ist. Auf dieser Konferenz wurde auch ein Beispiel erzählt von einem Bruder in Ägypten, der in diesen Unruhen Ägypten in den letzten 1-2 Jahren als Christ plötzlich vor jemandem stand, der ihn mit der Waffe bedroht hat und gefragt hat, bist du Moslem oder bist du Christ? Und er hat gesagt, ich bin Christ. Der ist wohl irgendwie verletzt worden, aber hat überlebt. Und dann wurde er dann hinterher gefragt, wie warst du so mutig? Und da hat er gesagt, ich bin eigentlich ein ganz schwacher Mensch, ich versage auch immer mal wieder, aber in dem Moment konnte ich doch nicht Christus verleugnen. Zeuge sein heißt, diese Botschaft weitergeben, egal was es kostet. Und das heißt, der Zeuge lebt und stirbt für Gottes Sache. Wir haben ja eben gehört, wie die Apostel reagiert haben, als sie bedroht wurden, nicht mehr von Jesus oder in seinem Namen zu reden oder irgendwas zu tun. Ihre Redefreiheit wurde eingeschränkt, kann man heute sagen. Es gibt ja viele Länder, wo offiziell der Staat die Redefreiheit einschränkt oder in der Praxis sagt, das und das und das darf nicht mehr gesagt werden. Also das Recht auf freie Meinungsäußerung und Religionsfreiheit verletzt. Die Gemeinde beruft eine Gebetsversammlung ein, haben sie richtig gemacht, treffen sich zum Beten. Aber was beten sie da? Herr, hilf doch, dass dem Johannes und dem Petrus nichts passiert. Liest man da nicht. Ich meine, vielleicht haben es einige auch gebetet. Wir brauchen die doch noch, das sind doch unsere besten Männer aus der Gemeinde. Herr, bitte schütze sie. Interessant, das wird nicht gebetet. Stattdessen, Herr, gib deinen Knechten Freimütigkeit, dass sie das Wort reden können. Und dann steht dann im nächsten Versen, sie gingen hin und redeten das Wort mit Freimütigkeit. Also die Redefreiheit war behindert, aber Gott erteilte ihnen die Redefreiheit wieder. Also die anderen haben das verboten, aber Gott sagt, nein, durch den Heiligen Geist, du redest einfach weiter. Göttliche Redefreiheit, die Gott uns erteilen will, die brauchen wir auch in ganz konkreten Situationen gar nicht, wenn es gar nicht um Tod geht, sondern wenn es um sich schämen geht oder zurückhalten mit der Botschaft von Jesus, wenn einer vor uns steht, wo wir eigentlich wissen, dem könnten wir doch jetzt was sagen. Wenn Gott uns Redefreiheit erteilt, dann können wir einfach was sagen und weitergeben. Der Zeuge, wie auch Petrus und Johannes, kümmert sich nicht in erster Linie um seine Befindlichkeit und um seine Sicherheit. Er muss seine Botschaft ausrichten. Es geht ihm um die Sache Gottes auf dieser Welt. Obwohl er ein ganz schwacher, normaler Mensch ist. Aber in dem Moment weiß er, da gibt es etwas, was höher zählt als meine Sicherheit. Lasst uns so beten für unsere Glaubensgeschwister in der Welt, deren Redefreiheit eingeschränkt ist, deren Sicherheit bedroht ist, dass wir bitten, Herr, lass sie treue Zeugen bleiben. Lass sie bis zur letzten Konsequenz dir treu sein. Das ist das wichtigste Gebetsanliegen, das wir für verfolgte Christen haben können. Lass sie von dir Redefreiheit, innerliche Redefreiheit erhalten. Es geht nicht in erster Linie darum, dass wir oder andere Christen auf der Welt ein ruhiges und gesichertes Leben haben, auch wenn wir dafür natürlich beten können. Es geht darum, dass unser Zeugnis von Jesus gehört wird. Und dieses Zeugnis muss öffentlich sein. Die Verfolgung richtet sich als erstes und am heftigsten gegen jeden, der mit dem Zeugnis von Jesus an die Öffentlichkeit tritt. Das ist eine ganz bekannte Tatsache. Selten wird irgendwo gesagt, ihr dürft nicht an Christus glauben, sondern er lebt euren Glauben still, macht keinen Aufruhr. Bei Paulus haben sie gesagt, das sind die, die überall Unruhe stiften, die den Weltkreis in Unruhe bringen oder sowas. Oder auch heute vielleicht, das passt nicht in unsere pluralistische Gesellschaft rein, sagt lieber nichts. Oder wie in Ephesus, die verderben das Geschäft. Aber das Wort Gottes muss an die Öffentlichkeit. In der Türkei hat es gerade im Vorfeld dieser Morde, die nachher geschehen sind, ganz starke Medienkampagnen gegeben. Diese Medienkampagnen haben sich vor allen Dingen gegen Missionare gerichtet, nicht gegen Christen allgemein. Im Grunde haben sie sich gegen alle Christen gerichtet, aber man hat gesagt, die aggressiven Missionare machen das und das. Ich habe dann überlegt, was ist aggressiver Missionar? Ich habe noch keinem eine Ohrfeige gegeben irgendwo. Aber man will nicht, man weiß auch, man soll ja für Religionsfreiheit sein, man kann nicht direkt sagen, hier soll überhaupt kein Christentum praktiziert werden. Dann sagt man die aggressiven Missionare. Aber bei Petrus und Johannes sehen wir, sie sagen, wir können nicht schweigen von dem, was wir gesehen und gehört haben. Wir können nicht schweigen. Das Zeugnis muss öffentlich sein. Und sie sind damals mit dem Zeugnis an die Öffentlichkeit getreten, dass Jesus Herr ist, Kyrios auf Griechisch. Und das war für wen auch immer eine Konfrontation. Für die Römer Kyrios, das war der Kaiser. Also das war sozusagen fast eine politische Aussage zu sagen, Christus ist der Herr. Für die Juden klang da rein, in der griechischen Übersetzung vom Alten Testament wird der Begriff für Jahwe, für den Gott Israels benutzt. Das war noch schlimmer, dass Jesus quasi als Gott bezeichnet wird. Und dann hätten ja die Boten sagen können, wir benutzen nicht diesen Begriff, wir sagen es ein bisschen anders, damit es nicht so Anstoß erregt. Und sie haben das nicht gemacht. Sie wussten, Jesus ist der Herr. Das müssen wir öffentlich und frei sagen. Ulrich Pazani hat das in seiner Andacht so, ja, wie er es das mit seinen Treffenworten so sagen kann, gesagt, betet und singt in eurem Hauskreis so viel ihr wollt. Wird euch keiner stören. Aber seid vorsichtig, dass ihr niemandem auf die Füße tretet. Das Wort Gottes muss in die Öffentlichkeit, auch wenn das Schwierigkeiten bedeuten kann. Wenn Nejati, Uhud und Tilman ruhig gewesen wären, also diese drei Brüder, die da ermordet wurden, wenn sie nicht evangelistisch tätig geworden wären, dort in der Osttürkei, könnten sie wahrscheinlich heute noch glücklich mit ihren Familien leben. Vielleicht auch nicht so glücklich, weil sie den Ruf Gottes ausgeschlagen hätten. Wir haben nicht die Absicht, Menschen zu provozieren als Christen, aber es darf auch nicht unser Lebensziel sein, von allen gemocht zu werden. Ulrich Pazani sagte, da ist heute ein geradezu infantiles Bedürfnis, von allen gemocht zu werden. Wenn wir als Gemeinde ins Schussfeld gewisser Gruppen kommen, wenn wir einfach weil wir bekennen, zum Beispiel, dass praktizierte Homosexualität Sünde ist gegenüber Gott und dass unbußfertige Sünder in die Hölle kommen. Es gibt natürlich viele andere Sünden. Wenn wir offen sagen, dass manche Börsenspekulation ein verbotenes Glücksspiel von Gott aus ist und diese Art von Geldgier nicht zu Christen passt, zum Beispiel, aber da gibt es viele andere Sachen, ich will nicht nur einzelne noch rausnehmen, dann kann das Anstoß erregen. Aber wir können und dürfen auch über die Wahrheit nicht schweigen. Es geht im Zeugnis nicht nur darum zu sagen, Jesus liebt dich, sondern es geht auch darum zu sagen, von welchen Sünden denn Christus uns erlösen will. Und welche Sünden ohne Christus uns in die Hölle führen. Steht da, das sind unpopuläre Sachen, wahrscheinlich mehr in Deutschland als in der Türkei, da kann man durchaus über die Hölle reden. Aber ich denke, jede Kultur, die Christen, da wo sie sind, müssen aufpassen, dass sie nicht den anstößen, die in ihrer Kultur Ärgernis erregen, ausweichen um der Ruhe willen. Nicht, dass wir bewusst in alle Fettnäpfchen treten müssen, nur um das Gefühl zu haben, wir sind gute Zeugen. Aber da, wo es drauf ankommt, nicht zurückziehen. Wie können wir, wenn wir vor solchen Dingen zurückschrecken, dann, wenn es wirklich um Leben oder Tod geht, damit rechnen, dass wir treue Zeugen sein werden? Das fängt heute an. Jeder da, wo er vielleicht sich scheut, Dinge klar zu sagen, die Wahrheit zu sagen, Unrecht beim Namen zu nennen, welcher Art es auch sei. Wenn wir nicht in Deutschland jetzt wieder lernen, gegen Widerstand öffentlich zu bekennen, dann werden wir auch in zukünftiger, vielleicht umfassenderer Verfolgung nicht widerstehen können. Ihr kennt das Beispiel ja, das ist jetzt ein bisschen ein extremes Beispiel, das hat mal jemand gesagt, wenn man einen Frosch in kaltes Wasser wirft und das so langsam aufheizt, dann wird er nicht rausspringen, sondern er wird kochen dort. Aber wenn man einen Frosch in kochendes Wasser reinwirft, springt er sofort wieder raus. Wenn wir in Deutschland als Gemeinde Jesu nicht vorsichtig sind, wo es so langsam von dem Wort Gottes weggeht, dann können wir auch gekocht werden. Das Zeugnis muss öffentlich sein. Und der Zeuge muss Gott mehr gehorchen. Das haben wir ja gelesen. Ich glaube, das kam da auch nochmal vor, aber an anderer Stelle in der Apostelgeschichte, Petrus sagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Bedroht, geschlagen, gesteinigt, also bei Paulus ist das ja so eindrücklich, dann wird er gesteinigt, ist fast tot, dann steht er auf und geht in die nächste Stadt und predigt das Evangelium. Weil er dieses wir müssen davon reden, das war Paulus ganz tief im Herzen drin. Die drei Freunde von Daniel sind ein Beispiel, was wir kennen müssen und was wir unsere Kinder lehren müssen. Ich habe mal einen sehr schönen Scherenschnitt gesehen, also ganz in schwarz, wo überall alle Leute knien nieder und da stehen drei Männer und halten sich aneinander fest, um nicht niederzuknien vor diesem Bild von Nebukadnezar war das, glaube ich. Und halten sich fest und dann werden sie gefragt, sagen jetzt, wisst ihr nicht, dass wir euch umbringen können, wenn ihr nicht vor dem Standbild euch niederwerft? Und dann sagen sie, unser Gott kann uns durchaus retten vor dir. Aber selbst wenn er uns nicht retten will, vor deinem Bild werden wir uns nicht niederknien. Gott kann Wunder tun, Gott kann befreien aus Verfolgung, er kann uns schützen. Aber selbst wenn er das nicht tut, sollen wir uns nicht vor den Götzen niederwerfen. Oder sollen da stehen, wo alle anderen knien. In Deutschland haben wir ja nicht so viele Vorbilder in dieser Beziehung, aber wir haben sie. Ich denke an Dietrich Bonhoeffer, der sehr bekannt ist. Aber ich habe mich vor einer Weile auch mal mit Paul Schneider beschäftigt, der im Konzentrationslager immer noch gepredigt hat und jedes Mal geschlagen wurde und wieder gepredigt hat. Also ein Sturkopf, kann man sagen. Da ist übrigens vor 2-3 Jahren eine neue Auflage seiner Biografie rausgekommen. Und das empfehle ich sehr, sich mit solchen Leuten zu beschäftigen, der nicht akzeptieren wollte, dass die Nazis ihn von seiner Fahrstelle auf eine andere Fahrstelle zwangsversetzen wollten. Und sagte, das kann nur Gott machen, das oder die Kirchenleitung, aber keiner Staat. Dafür ist er ins Konzentrationslager gekommen und nachher umgebracht worden. Zeugen müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Nochmal, wir sind nicht alle in so extremen Situationen, aber wir müssen anfangen, im Kleinen zu üben. Und wir sind alle als Zeugen berufen. Daran erinnern uns auch Necati, Uğur und Tilman, also diese drei Männer aus der Türkei. Daran erinnern uns Blutzeugen heute auf der ganzen Welt. Wir sollen für die Leidenden beten und sie unterstützen, wo wir es können. Aber wir sind auch dazu aufgerufen, selbst die Stimme der Märtyrer sozusagen zu hören, uns herausfordern zu lassen für unser Leben mit Christus in Deutschland, in Bonn und wo wir gerade sind. Wir gehören als Gemeinde Jesu sowieso zu einem Leib, wo wir mitleiden, wo wir mit voneinander lernen und nicht nur die Verfolgten von uns etwas empfangen, sondern wir auch diese Botschaft verstehen sollen. Zeugen zu sein bis zum Letzten. Gottes Auftrag über unsere eigene Befindlichkeit, über unsere eigene Schwachheit zu stellen. Ich habe ja gesagt, ich kannte diese drei Männer, alle drei persönlich, und ich könnte von allen auch Schwächen aufzählen. Also das waren ganz normale Menschen. Aber bei allen dreien wusste ich auch, die haben das Herz bei Jesus. Also so das Zentrum ihres Lebens war Christus. Keine fehlerfreien Menschen, aber Menschen, die irgendwie gemittet waren bei Christus. Zeugnis und Verfolgung. Zum Schluss möchte ich nochmal ganz an den Anfang der Bibel gehen. Die erste Verheißung in der Heiligen Schrift ist ja 1. Mose 3, Vers 15. Wer weiß, was da steht? Genau, einer hat schon mal Bibelkundetest bestanden. Er sagt direkt nach dem Sündenfall, sagt Gott der Schlange interessanterweise, aber in seinem Gerichtswort an die Schlange steckt eine Verheißung für die Menschen drin. Er sagt, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Da ist vom Sieg Jesu die Rede, von dem letztlichen Sieg Jesu über die Schlange, also über den Satan und über den Tod und über alles. Aber da wird gleichzeitig gesagt, dass selbst für Jesus selbst der Sieg durch Leiden hindurchgehen wird. Die Schlange wird ihn auch stechen, obwohl er wahrer Gott und heiliger Gottes war. Sie wird ihn stechen, aber sein Sieg wird größer und stärker sein. Aber wir sind durch Jesus mit hineingenommen. Wir gehören zum Messias dazu und so gilt diese Verheißung in beider Hinsicht für uns. Wir werden siegen mit Jesus, aber wir werden leiden mit ihm. Und Paulus sagt das mal, wenn wir mit Jesus leiden, werden wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Amen. Ich bete noch mal kurz.